Liebe Geschwister, liebe Freunde, ihr Lieben, die ihr im Stream zuschaut oder die ihr nachher die Aufzeichnung irgendwann anschaut. Das Thema für den heutigen Morgen habe ich überschrieben: Auf ein Neues. Heute, vor 42 Jahren, am 28. Februar 1979, schlug ein junger, knapp 21-jähriger Mann seine Bibel auf, las die damalige Bibellese aus Matthäus 16 und rang mit seinem Gott und um seinen Willen, den zu tun. Und er hat sich entschieden, seinem Drängen nachzugeben. Ich weiß das noch gut, denn ich selber war es. Diese Worte, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und ich rang damals mit der Frage, ob ich in den hauptamtlichen Dienst gehen soll oder nicht, was mein Weg ist. Und ich habe damals nicht geahnt, wo mich das alles hinführen würde, an welche Einsatzorte und ein Jahr nach USA, und bis ins Landeskirchenamt nach München und an verschiedene Stellen und was da so im Einzelnen auf mich zukommen würde. Wir wollen uns heute mit einem Bibelabschnitt beschäftigen, der uns in den drei Evangelien in sehr ähnlicher Weise berichtet wird, und wir können die Bibelstellen mal einblenden, wo das vorkommt. Und können auch auf den Zusammenhang schauen, wie das Matthäus, Markus und Lukas berichten. Manchmal verführt uns so ein Abschnitt, der in der Tagesbibellese dran ist, dass man den nur für sich betrachtet. Manchmal verführt uns auch die Kapitel- und die Verseinteilung dazu, dass man so einen Abschnitt so nur als geschlossene Einheit sieht. Und auch bei dem Bibeltext, den ich nachher lesen werde, ist das vielleicht so eine Gefahr. Denn die Kapitel- und die Verseinteilung in der Bibel, die kam viel später dazu. Das ist hilfreich, um eine Bibelstelle aufzufinden. Aber nicht immer hilfreich, wenn man sie dann getrennt betrachtet, sondern eher immer wieder nachdenkt, auch in welch einem Zusammenhang ist das geschrieben und ist uns das festgehalten. Bevor ich noch den Bibeltext lese, noch so viel. Der Evangelist Lukas berichtet von der Berufung des Steuereintreibers Levi, der in den anderen Evangelien auch Matthäus genannt ist. Und Jesus hat diesen jungen Mann oder vielleicht ein klein bisschen älteren Mann gerufen, in seine Nachfolge, in seinen Jüngerkreis zu kommen. Und anlässlich dieser Einladung gibt er noch einmal ein Festessen und lädt Jesus dazu als Ehrengast ein. Es war wohl auch damals so, dass bei solchen Empfängen teure Garderobe und nicht gerade billiger Wein eine wichtige Rolle gespielt haben, der da reichlich geflossen ist damals. Wir müssen uns vorstellen, dass zu damaliger Zeit in Israel es eine strenge Trennung gab, eine strenge Zweiteilung. Wir hier sind die Gläubigen und die nicht bei uns sind, sind die Ungläubigen. Das zieht sich durch die Psalmen wie so ein roter Faden durch. Wer mal anfängt, die Psalmen zu lesen, das geht gleich los in Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht da sitzt, wo die Spötter sitzen. Und es endet dann, so sind die Gottlosen nicht. Sie vergehen wie der Laub im Wind, wie das Laub im Wind. Diese strenge Zweiteilung haben viele Fromme damals auch eingehalten, vor allem die Pharisäer. Jeder Fromme hat sich zu hüten, in solch einer faulichen Umgebung zu sein, wo andere Menschen sind, die nicht so ganz koscher sind im Glauben. Also mir wäre noch nie eingefallen, einen gesunden Apfel in eine Kiste von faulen Äpfeln zu legen, in der Hoffnung, dass der gesunde Apfel die Faulen ansteckt und dass die Faulen dann wieder richtig gut werden. Es wird in der Naturgesetzen immer umgekehrt sein, dass die Faulen den anderen anstecken, den Gesunden. Aber Jesus ist nun einer, der macht es genau. Der geht in so eine fauliche Gesellschaft hinein und da kann es passieren, dass andere gesund werden. Das ist Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, macht hier was Neues, was Unerhörtes, was ganz Anstößiges. Er sitzt mitten unter dem Haufen von Zöllnern und Sündern und kein Wunder, dass es da rumorte, dass da getuschelt wurde hinter vorgehaltener Hand. Das geht ja gar nicht. Was macht der da? Ist ein Fresser und Weinsäufer und so weiter. Obwohl, die Pharisäer waren ja zum Teil auch dabei bei dem Fest. Und als so die Vorwürfe und die heftigen Vorhaltungen so im Raum stehen, da ergreift er, der Sohn Gottes, das Mikro hätte ich fast gesagt, gab es damals noch nicht, er hält eine Tischrede. Also im Lukas-Evangelium, wenn man das so nachliest, dann mutet es so an, dass Jesus jetzt diese Geschichte erzählt und diese Gleichnisse, die ich gleich vorlesen werde. Und er spricht von der alten, vergehenden Welt, von der jetzigen Welt und er spricht von der neuen Welt Gottes, die anbrechen wird. Er spricht von denen, die noch nach alter Weise fasten müssen und er spricht davon, dass solange wie der Bräutigam da ist, nicht gefastet, sondern gefestet wird. Da wird richtig Feste gefeiert. Und wenn in Israel eine Hochzeit gefeiert wurde, also wenn es eine erstmalige Hochzeit war, nicht jemand, der schon verwitwet war und dann wieder verheiratet hat, da hat man 3 Tage gefeiert. Das war so eine kleine schlaffe Feier. Aber wenn man zum ersten Mal gefeiert hat, da war 7 Tage Feier angesagt. Nicht nur 7 Stunden oder so wie bei heutigen Hochzeiten, weithin. Wenn der Bräutigam da ist, muss gefeiert werden, sagt Jesus. Und Jesus sagt jetzt bei dieser Festrede nicht weniger, als dass er der Bräutigam ist, der messianische Bräutigam, mit dem man sich zu verbinden hat. Und jetzt lese ich uns aus Lukas 5, diese Verse ab Vers 33 bis 39. Also, das Fest ist so im Gange, das Abschiedsmahl bei Matthäus und jetzt sagt Jesus da hinein, die führenden Männer des Judentums kritisierten Jesus, weil seine Jünger aßen und tranken, statt zu fasten. Die Jünger von Johannes dem Täufer fasten und beten häufig, erklärten sie, und die Jünger der Pharisäer genauso. Wie kommt es, dass deine Jünger nicht fasten, sondern essen und trinken? Jesus fragte zurück, fasten etwa die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Übrigens, es war damals so, wenn so eine Verlobung war, dann haben sich 2 gegenseitig einander die Treue versprochen. Das galt schon rechtlich als eine rechtliche Verbindung. Und dann ist der Bräutigam hingezogen und hat eine Wohnung vorbereitet. Und stellt euch vor, Jesus sagt jetzt, der Bräutigam, der wird eines Tages nicht mehr bei euch sein. Er geht hin, um euch Wohnungen zu bereiten. Jetzt bereitet Jesus seit 2000 Jahren Wohnungen vor. Die müssen richtig schön sein. Und es können richtig viele sein, die er vorbereitet. Das war jetzt ein Einschub. Jetzt lese ich weiter. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Niemand reißt ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Denn das neue Kleid wäre zerrissen. Und der Flicken würde nicht zu dem alten passen. und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Der neue Wein würde die alten Weinschläuche platzen lassen. Der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Aber keiner, der alten Wein trinkt, scheint neuen Wein zu wollen. Denn er sagt, der alte ist besser. Ich möchte drei Dinge dazu sagen. Das erste, das neue Kleid. Jesus spricht hier in diesem ersten der zwei Gleichnisse vom neuen Kleid. Er vergleicht zunächst das Neue, das er zu bringen hat und das er jedem anbietet, der es begehrt, mit einem neuen Gewand. Immer wenn von Kleid im Neuen Testament die Rede ist, dann geht es nicht um das Stöffle, sondern dann ist symbolisch etwas gemeint in den allermeisten Fällen. Es ist eines der geläufigsten Bilder im Neuen Testament. Und wo immer es auftritt, ist damit die Gnade gemeint. Die Vergebung von Schuld. Die Chance, ein neues Leben mit Jesus anzufangen. Das wird mit dem neuen Kleid beschrieben. Beim neuen Kleid denken wir sofort an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese berühmte Geschichte, die Jesus erzählt und die in Lukas 15 berichtet ist. Der Vater bietet dem verlorenen, dem runtergekommenen Sohn ein neues Kleid an, zum Zeichen dafür, dass er ihn wieder als Sohn und schließlich auch als Erben annimmt. Das neue Kleid, das der Sohn kriegt, ist ein Zeichen dafür, deine schuldhafte Vergangenheit ist vergeben. Deine Schuld und Schande wird damit zugedeckt und du bist angenommen. Paulus redet in ähnlicher Weise davon, dass es gelte, den neuen Menschen anzuziehen, wie man so ein Kleid anzieht. Und er ermahnt in seinem Brief dazu. Wir erleben das gerade an unseren kleinen Enkeln. Die kleinen Kinder, die müssen lernen, sich anzuziehen. Jeden Morgen neu muss man sich da anziehen wieder. Und Paulus ermahnt auch, zieht den neuen Menschen an, weil wir immer wieder leicht zurückfallen in so alte Modelle des Lebens, wie wir es vorher gelebt haben. Paulus spricht schließlich vom Überkleidetwerden mit dem Kleid der Gerechtigkeit, damit Scham und Schande bedeckt sind. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da ist von den Erlösten die Rede, die angetan sind mit weißen Kleidern und die ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes. Auch Levi, der Zöllner, von dem unmittelbar vorher berichtet war, der hat dieses neue Kleid jetzt bekommen von Jesus. Darf ich an dieser Stelle die Frage stellen, hast du dieses Kleid schon in Empfang genommen und angezogen? Jesus stellt dabei nur eine einzige Bedingung. Dem zu beglückwünschenden Empfänger des neuen Kleides stellt er nur eine Bedingung und sagt, nimm das Kleid ganz. Nimm nicht das neue Kleid, zerschneide es und kleb ein neues Stück von dem Kleid auf dein altes Gewand. Das würde kein normaler Mensch tun. Niemals. Aber, so deutet es Jesus hin, dieses seltsame Phänomen gibt es anscheinend mit diesem neuen Kleid. Dass Menschen etwas von Christus möchten und auf ihr altes Leben so neuen Flicken draufkleben. Manchen leuchtet etwas von Jesus durchaus ein und imponiert ihnen von Jesus. Der eine, der hat ihn gern als Lehrer der Gerechtigkeit und Weisheit. Der andere sagt, Jesus ist toll, er ist ein großartiges Vorbild gewesen. Das wäre so ein Flicken nehmen, so ein Stück von dem neuen Kleid nehmen und aufs alte kleben. Jemand anderes, vor allem die Kranken und solche, die eine unheilbare Diagnose gestellt bekommen, die würden Jesus gern als Arzt und Wunderheiler haben. Auch so ein Flicken von Jesus. Andere würden ihn gern als Sozialreformer haben. Vielleicht so manche Frau sagt, Jesus ist für mich toll, wie der Frauen aufgewertet hat, wie der mit Frauen umging, wie man das so liest in den Evangelien, wie er überhaupt Menschen in ihrer Würde, auch die Würdelosen, geadelt hat. Einen Lappen von diesem neuen Kleid, ein Stück von ihm, möchte fast jeder nicht ungern haben. Aber das ganze Kleid anziehen? Auch die Schüler von Johannes dem Täufer und die Pharisäer, die waren durchaus beeindruckt von Jesus. Die hätten schon etwas von ihm gelten lassen. Aber eins geht zu weit. Dass Jesus sagt, er ist der messianische Bräutigam, mit dem man sich zu verbinden hat, wenn man in den Himmel kommen will. Ja, dieser Absolutheitsanspruch, das war nun doch etwas zu viel für sie. Und Jesus sagt, entweder ganz oder gar nicht. Und das sagt der Tischredner. Halt, man kann das neue Kleid nur ganz und ungeteilt haben. Oder es eben ganz ablehnen. Man kann nicht nur einen Lappen davon haben. Sonst ist es Flickwerk. Alte Kleider sind nach einer gewissen Zeit abgetragen und dann kauft man sich ein neues. Und es scheint so zu sein, dass Jesus das auch damit im Sinn hat. Der alte Bund Gottes, die Zeit des Gesetzes, als die Gesetze Mose für das Volk Israel galten, die scheint mit ihm zu Ende zu gehen. Und mit seinem stellvertretenden Leiden und Sterben am Kreuz, seiner Auferstehung, da beginnt was Neues. Das neue Kleid der Gerechtigkeit wird angeboten. Ein Liederdichter hat es so ausgedrückt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Zum Schluss von diesem Punkt, lasst mich auf zwei Missverständnisse hinweisen. Das neue Kleid der Gnade darf man nicht benutzen als Deckmantel für die Bosheit. So nach dem Motto, wenn alles Gnade ist, dann ist es ja jetzt auch wurscht, wie ich lebe. Das wäre ein Trugschluss. Oder ein zweites Missverständnis. Jesus sagt es an einer Stelle, er sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern umhergehen, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Es nützt nichts, wenn man so ein neues Kleid nur oberflächlich drüber zieht und drunter ist man doch der oder die Alte. Und deswegen spricht Jesus als zweites nach dem neuen Kleid, spricht er vom neuen Wein. Das neue Kleid, das spricht vielleicht mehr Frauen an, die waren mit Flickwerk und mit Kleidern wohl schon damals mehr beschäftigt. Der neue Wein, und vielleicht auch, was denken denn die anderen, wenn ich so und so daherkomme, ne? Kennt ihr diesen Gedanken vielleicht? Vielleicht manchmal stärker bei Frauen verhaftet, manchmal auch bei Männern. Ja? Beim neuen Wein, da spricht er vielleicht stärker die Männer an, die den Weinberg betrieben haben schon damals. Und wo es ums Innere geht. Die Männer sollen auch nicht nur äußerlich was Schönes hermachen, sondern es geht ums Innere. Jesus vergleicht die Gnade mit Wein. Der Wein, sprich Alkohol, hat starke, nachhaltige Wirkung auf den Menschen und übt massive Schäden in unserer Gesellschaft aus. Quer durch alle sozialen Schichten. Es ist immer noch die am weitesten verbreitete Sucht, außer die Ich-Sucht, die ist noch weiter verbreitet, aber danach dürfte schon die Alkoholsucht stehen. Sie greift Herz und Hirn des Menschen an, beeinflusst schließlich auch seinen Willen, dass der Antrieb schwindet. Aber so wenig der Wein schwach und harmlos ist, so wenig es ist die Gnade. Schon in Jesaja 53, in diesem Kapitel, das so deutlich wie kein anderes im Alten Testament auf den kommenden Messias hinweist, da heißt es, er soll die Starken zum Raube haben. Die Gnade Gottes bemächtigt sich mit Vorliebe auch der Starken, auch der Kraftnaturen. Zum Beispiel Petrus war so einer. Oder Paulus, Mensch, was war das für ein harter Knochen, bis der sich bekehrt hat? Oder Augustin, wer mal die Geschichte von ihm gelesen hat. Oder Martin Luther, der war ja auch nicht gerade ein Vorbild der Tugendhaftigkeit, bis er sich bekehrt hat oder darum rang, ja. Es war einer der Starken. Und wenn man die Kirchen- und Missionsgeschichte so durchgehen würde, würde man auf eine lange Reihe von Namen kommen, die deutlich machen, dass Jesus immer wieder auch die Starken zum Raube hat, nicht nur die Schwachen. Also die Gnade, der neue Bund, die dem Glaubenden zugerechnete Gerechtigkeit, ist nicht nur wie ein schönes, wärmendes Kleid, sondern wie neuer in Gärung befindlicher Wein. So wenig neuer Wein, der noch gärt und der noch Kraft hat, nicht in alte, morsche Fässer darf oder in damals hatten wir so Ziegenlederschläuche benutzt. Die dehnten sich nur einmal aus, aber ein zweites Mal durfte man keinen jungen Wein da einfüllen. Sonst wären sie geplatzt und die Gefäße wären kaputt gewesen und der Inhalt, der Wein. Die Gnade trägt auch eine solche Gärkraft in sich, dass sie ein Unruhestifter der überlieferten Verhältnisse ist. Sie bricht manchmal mit jahrhundertealten Traditionen. Dieser neue Wein hat eine Triebkraft, die alle gute Veränderung hervorbringt und heilsame Umwälzungen schafft. Ja, und das ist gar nicht so selten, Gnade kann explosive, zerstörende Wirkung bekommen, wo gottwidrige Zustände unter der Decke religiöser Ehrwürdigkeit so drunter sind. Wo Gnade gärt, da bleibt kein noch so altbewährtes Unrecht unangegriffen. So ist die eigentliche verborgene Triebkraft des Welt- und Heilsgeschehens immer wieder diese Gnade von Jesus, die Dinge wirklich neu macht. Wenn wir Menschen etwas neu machen, dann ist es nur, dass wir was umformen. Wenn aber Gott was neu macht, dann schafft er aus nichts etwas, wie bei der Weltschöpfung. Dann macht er aus alten Menschen neue Kreaturen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Überhaupt ist Jesus der große Neumacher der Weltgeschichte. Von daher kann ich gar nicht verstehen, warum wir Christen uns oft so schwer tun mit Neuerungen. Mir geht es selber so. Ich ringe darum. Aber Jesus sagt im letzten Kapitel, ist über ihn gesagt, im vorletzten, Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu, alles neu. Das ist die Gnade, von der Jesus spricht. Und deswegen muss neue Weine, neue Schläuche. Und deswegen sieht es manchmal so aus, als wären die betrunken. Die sind nicht mehr ganz bei Sinnen. Es war schon im Alten Testament so, als die Gnade wieder begann zu wirken zur Zeit Elis, noch einmal, da denkt er, die Hanna, die da in den Tempel kommt, die sei betrunken. Aber in Wirklichkeit hat sie ihn nicht gebetet. Und als an Pfingsten der Heilige Geist in diese Welt hineinbrach und auf die Jünger kam und bei ihnen blieb, da sagten die anderen, ach, die sind voll süßen Weins, die sind besoffen, die lallen da irgendwas her. In Wirklichkeit haben sie in Sprachen gesprochen, sodass die Taten Gottes für alle verständlich waren, die zu diesem besonderen Fest, zum Wochenfest in Jerusalem waren. Neuer Wein gehörte in neue Schläuche. Im Klartext, das neue Leben der Jesusleute braucht neue Gefäße, um den Inhalt zu bewahren. Und deswegen beginnt mit dieser Ankündigung auch das, dass die Jünger nicht in der Synagoge bleiben, nicht in der alten Form bleiben, sondern dass neue Schläuche kommen, dass seine Gemeinde entsteht, die christliche Kirche aus Juden und aus Heiden. Das neue Leben aus Gnade wird äußerlich sichtbar durch das neue Kleid und innerlich spürbar durch diese umwälzende Kraft, symbolisiert durch den neuen Wein. Komme ich noch zum dritten, und das ist eigentlich nur eine kurze Anmerkung, denn interessanterweise steht dieses Gleichnis, dieses Doppelgleichnis vom neuen Kleid und neuen Wein in allen drei Evangelien, aber nur Lukas fügt noch einen besonderen Satz hinzu, und man nennt es deswegen in der Theologie das Sondergut des Lukas. Aber keiner, der alten Wein trinkt, scheint neuen Wein zu wollen, denn er sagt, der alte ist milder. Zuletzt stellt Jesus hier fest, dass der neue Wein sich nicht besonders großer Nachfrage erfreut. Viele bleiben viel lieber bei ihrem Alten, ohne diese radikale Veränderung zu wollen. Die umwälzende Gnade ist nicht jedermanns Geschmack. Wer unter allen Umständen keine Aufregung und keine Veränderung will, der kann bei seinem alten Brauch bleiben. Der kann fasten und beten, wie er es bisher getan hat. Jesus ist da sehr radikal. Er sagt, später kommt es im Lukas-Evangelium vor, wer nicht seinem Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine hebräische Ausdrucksweise, die besagt, wir sollen natürlich nicht Vater und Mutter hassen, so wie wir das vielleicht verstehen, sondern das besagt, hinten anstellen. An erster Stelle Jesus und dann das andere. Das war das Dritte. Zum Schluss möchte ich nur noch ein paar ganz kleine Anregungen zum Weiterdenken, vielleicht zum Weitertun geben. Manchmal sind die alten Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Dinge, die uns abhalten davon, Neues zu wagen. Manchmal helfen uns vergangene Erfahrungen, Mut, Schwung für die Zukunft zu kriegen. Aber manchmal bleiben wir in der Erfahrung dieser Tradition verhaftet. Jesus möchte aber neuen Wein in neue Schläuche. Ein zweiter Tipp: Was bedeutet es, in einer alten, festgefahrenen, schwierigen Beziehung das neue Kleid anzuziehen und den neuen Wein zu nutzen? Vielleicht gibt es sowas auch in Königsbrunn, ich habe keine Ahnung, ich erlebe es immer wieder in anderen Gemeinschaften, dass manchmal zwischen Beziehungen klemmt, in Ehebeziehungen, in Freundschaftsbeziehungen, in Beziehungen und innerhalb der Gemeinde. Vielleicht wurde schon viel versucht, vielleicht haben schon manche von außen gesagt und versucht, mit gesetzlichem Druck zu wirken: Nun vergebt euch doch, versöhnt euch doch, ihr wollt Christen sein. Und was da alles für Sprüche kommen. Wie könnte da neuer Wein in neuen Schläuchen aussehen? Dass wir in neuer Weise da dran gehen. Ich möchte noch einen Anstoß geben, einen dritten noch. Die Länge der Zeit macht das Gewohnte oder Alte auch wenn es manchmal schwierig ist, trotzdem angenehm. Man kann sich auch an eine Krankheit, an eine Schwachheit, an sein Unvermögen, an das wir können ja doch nichts dran ändern, an das Jammern auf hohem Niveau, man kann sich an solche Zustände, die zwar schmerzlich sind, gewöhnen. Aber was würde es bedeuten, diese Jesus-Revolution, dass Jesus da kommt und was neu macht und ein neues Denken in uns ansteckt? Ich möchte uns einladen, das neue Kleid und den neuen Wein auszuprobieren und nicht im alten stecken zu bleiben. Amen.